Manchmal ist das Produktivste, was du tun kannst, gar nichts zu tun. Hallo, herzlich willkommen zu dieser Sendung heute über das Thema Auszeit oder über das Thema überhaupt nichts tun. Wir leben in einer Zeit, wo es völlig normal ist, dass eigentlich jeder gestresst ist. Wenn du jemanden fragst, wie es ihm geht, ist es höchstwahrscheinlich, dass mindestens frühestens der zweite oder dritte Satz ist, naja, es ist halt sehr viel los. Und an der Arbeit, ja, und das noch, und das noch, und das noch, und dann muss ich noch das noch machen und das noch machen. Das Komische ist aber zugleich, dass es noch nie eine Zeit gab, wo Menschen so viel Freizeit hatten wie heute. Und es gibt auch gar nicht so viele Länder auf der Erde, wo Menschen so viel Freizeit haben wie bei uns in Deutschland. Also, allein wenn du 100 Jahre oder so zurückdenkst, dass Leute sagen können, hey, ich fahre einfach 3 Wochen lang an einen Strand und ich lege mich dahin und ich mache gar nichts, ohne dass irgendwelche Kühe gemolken werden müssen oder irgendwie Samen zur Aussaat getragen werden muss oder dass die Ernte eingebracht werden muss oder irgendwie sowas ähnliches oder mal schnell Krieg geführt werden muss, das gab es vor ein paar hundert Jahren so noch wirklich nicht. Das Komische ist, dass wir trotzdem total gestresst sind, aber gleichzeitig ist das Komische, obwohl wir so gestresst sind, haben wir meistens, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so einen Eindruck, dass es bei mir oft so ist, haben wir meistens nicht wirklich das Gefühl, wesentlich mehr geschafft zu haben. Sondern wir sind irgendwie wahnsinnig betriebsam, aber so richtig besser geht's uns eigentlich auch nicht. So im Großen und Ganzen hat die Menschheit noch ziemlich ähnliche Probleme wie vor ein paar hundert Jahren. Ja, es gibt noch immer die Armen, die immer ärmer werden, die sich keine Gesundheitssysteme leisten können. Es gibt noch immer jede Menge Kriege auf der ganzen Welt. Es gibt total viele unglückliche Menschen. Es gibt wahnsinnig viel Streit und Zwietracht. Es gibt Menschen, die andere ausbeuten. Ja, trotz aller Betriebsamkeit, trotz allem Stress und allem Geldverdienen haben wir nach ein paar hundert Jahren im Wesentlichen noch immer die gleichen Probleme wie vorher. Das ist ein bisschen pessimistisch, aber ich provoziere gern. Das Komische ist, dass sich dieses Gestresstsein irgendwie anständig anfühlt. Also stell dir mal einen Menschen vor, den du fragst, wie geht's dir? Und er sagt, du wunderbar, ich habe total viel Zeit. Ich bin total entspannt, ich fühle mich kein bisschen überfordert, sondern das, was ich mache, macht mir eigentlich alles Spaß. Und ich habe, auch wenn ich was mache, noch immer total viel Freizeit. Das hört sich doch ein bisschen nach an wie einer, also dem geht's doch zu gut. Oder ist der ein Reich, hat er eine Erbschaft gemacht? Oder das kann doch nicht ganz mit rechten Dingen zugehen. Dagegen, wenn jemand sagt, du, ich habe so viel zu tun, weißt du, im Betrieb, ich muss eh schon 68 Stunden die Woche arbeiten, aber da sind die Überstunden noch nicht dabei und Urlaub mache ich praktisch überhaupt keinen mehr, weil die Firma muss vorankommen und dann das noch und dann natürlich die Kinder und die ganze Familie und da engagiere ich mich noch in den 250 Sachen oder sowas. Das fühlt sich vielleicht ein bisschen gestresst an, aber eigentlich sagt man so jemandem dann, hey, das ist ja unglaublich, was du alles machst und du investierst ja so viel. Nochmal, es ist bei uns in unserer Gesellschaft ein hoher Wert, so viel zu arbeiten, dass man daran irgendwie stirbt irgendwann. Ja, es gibt unglaublich viele Menschen, die an zu viel Stress, an Überarbeitung sterben. Und trotzdem fühlt es sich irgendwie erstrebenswert oder rechtschaffen an, wenn jemand sich total verausgabt in seinem Job. Nun Leute, ich propagiere jetzt in keiner Weise, dass du ein bisschen weniger in der Schule lernen sollst oder dass du dein Studium nicht ernst nehmen sollst oder dass du deine Ausbildung oder deine Arbeit nicht ernst nehmen sollst. Um das geht's nicht. Sondern ich will dich nur mit einer Sache konfrontieren, wo du wirklich nicht hin willst. Und das ist den Wagen anschieben, stell dir so einen alten Wagen an, der schwere mit Eisen beschlagenen Räder hat und du musst den schieben und du machst es mit voller Kraft und mit ganzem Elan und jeden Morgen reißt du dich neu zusammen und du hast nicht immer ein gutes Gefühl, weil oft ist es einfach so anstrengend, aber du machst es, weil es getan gehört und du machst es, weil deine Eltern auch so fleißig gearbeitet haben und du machst es, weil alle anderen auch so viel arbeiten und du strengst dich wirklich an und schiebst mit voller Kraft und voller Anstrengung den Wagen in die falsche Richtung. Okay, das willst du absolut nicht. Und du willst auch absolut nicht mit voller Kraft sägen. Du hast eine Holzsäge, du hast eine Säge für Holz und du sägst einen Baumstamm mit ganzer Kraft und du schwitzt und du ärgerst dich richtig über diesen blöden Typen, der da am Boden sitzt und mit seiner Säge überhaupt nichts Anständiges macht. Der könnte doch jetzt auch mal sägen. Du sägst mit ganzer Kraft, nur dein Sägeblatt ist total stumpf Deswegen sagt der Typ, der neben dir im Gras sitzt, hey, ich schärfe meine Säge. Dann sagst du, Säge schärfen, das ist doch was für Langweiler, das ist doch was für Memmen, das ist doch was für Leute, die nicht wirklich arbeiten können. Echte Männer sägen und du sägst und sägst und kommst Millimeter für Millimeter weiter, mit jedem Tag einen Millimeter weiter. Und wenn du dir Zeit nehmen würdest, deine Säge zu schärfen, dann könntest du innerhalb von einer halben Stunde das Ding durchgesägt haben. Da willst du wirklich nicht hin. Und es gibt aus der Wirtschaft eine sehr, sehr spannende, interessante Untersuchung, die auch auf dein Leben zutrifft, die auch auf dein geistiges Leben zutrifft und auch auf, wirklich auf alle Bereiche deines Alltags, glaube ich. Und es ist das sogenannte Pareto-Prinzip. Da gibt es so einen Typen, der hat in der Wirtschaft rausgefunden, durch welche Produkte die Leute am meisten Kohle machen in der Firma. Und was er herausgefunden hat, ist, dass 80% des Umsatzes mit 20% der Produkte gemacht wird. Also, so ein Händler hat 100 verschiedene Sachen, die er verkauft. Aber das meiste Geld, also den Großteil seines Geldes, macht er nur mit 20 von diesen 100 Teilen. Und dieses Prinzip, Pareto-Prinzip, das kann man auf 1000 andere Sachen anwenden. Aber in der Regel ist es so, 20% von deiner ganzen Zeit ist das, was wirklich den Unterschied macht. 20% von deinen Aktivitäten sind das, die wirklich langfristig eine wichtige Auswirkung auf dein Leben haben und 80% nicht. Hey, das ist ein sehr, sehr, sehr entspannendes und sehr, sehr gute, eine sehr, sehr gute Nachricht. Schau, wenn du irgendwie dich engagierst, sagen wir mal, du engagierst dich irgendwie in der Gemeinde, im Kirchenvorstand oder sowas oder in irgendeinem Jugendwochenende oder Gebetskreis. In der Regel ist es so, dass 20% deiner Mühen 80% des Erfolgs bringen. Du musst nur wissen, was die richtigen 20% sind. Weißt schon, das Gute an der Nachricht ist, dass du 80% nicht so ernst nehmen musst. Es gibt Menschen, die in einem Fünftel der Zeit mehr erreichen, was andere Leute mit viel, viel mehr Zeit erreichen. Warum? Weil sie die richtigen Dinge tun. Weil sie die richtigen Dinge tun. Und ich will heute zu euch sprechen über diesen Punkt. Wie erfährst du, was die richtigen Dinge sind? Weil weißt du, es ist nichts Großartiges drin, wahnsinnig viel zu tun. Es ist nichts Großartiges drin, dich kaputt zu arbeiten. Auch nicht fürs Reich Gottes. Auch nicht für deine Ehe und Familie und deine Beziehung. Du kannst dich für alles kaputt arbeiten. Vielleicht, weil du dir nie die Zeit genommen hast, mal nachzudenken und Gott zu fragen, was eigentlich das wirklich Wichtige ist. Was sind deine 20%, die den Unterschied machen? In der Bibel gibt es ein spannendes Prinzip. Und das ist das Prinzip des Rückzugs. Das Prinzip der Auszeit. Das geht schon am Anfang in der Schöpfung an. Gott hat erstmal 6 Tage gearbeitet und dann hat er einen ganzen Tag lang Pause gemacht. Und ziemlich bald heißt es dann auch, dass er auch den Menschen verordnet hat, 6 Tage die Woche zu arbeiten. Das ist eine Offenbarung für die erste Gruppe von Leuten, ne? Die Arbeit war auch vor dem Sündenfall da, okay? Gott wollte, dass wir arbeiten. Arbeit ist kein Fluch, sondern die Mühe aus der Arbeit ist der Fluch, der durch die Sünde kommt. Aber erstmal, du bist erschaffen zu produktiver und sinnvoller Arbeit, die die Welt zum Besseren verändert. Wir alle sind es. Aber gleichzeitig sagt Gott, am 7. Tag darfst du keinerlei Arbeit tun. Das heißt, 1/7, das sind wie viel Prozent? Kannst du mal ausrechnen bei dir zu Hause? Irgendwie 15 oder sowas? 1/7 der ganzen Zeit, sagt Gott, da wird überhaupt nicht gearbeitet, sondern das ist eine Zeit der Ruhe und es wird dann im Laufe der Geschichte Israels mehr und mehr auch eine Zeit der Ruhe am Herzen Gottes. Also eine Zeit, wo man in seine Beziehung mit Gott investiert und auch einfach nur entspannt. Auch in Jesus, oder erst mal anders, es gibt dann nicht nur den Schabbat selber, diesen Ruhetag, sondern es gibt auch ein Schabbatjahr. Ne, alle 7 Jahre gibt es ein Schabbatjahr. Da gibt es auch besondere Sachen. Da werden die Felder nicht beackert. Das heißt, die Bauern, ja, die hatten eine gute Zeit. Und dann gibt es auch noch das Versöhnungsjahr. Das ist nach 49 Jahren. Da gibt es auch nochmal besondere Regeln. Aber es gibt schon am Anfang in der Bibel immer wieder dieses Bestreben, diese Betriebsamkeit und diese Geschäftigkeit des Menschen zu durchbrechen. Den Menschen, gerade wenn er mal drin ist, 5 Tage, 6 Tage arbeiten, wieder rauszubringen und sagen, nee, hör mal auf. Denk drüber nach, wofür du eigentlich erschaffen bist. Deswegen ist der Schabbat, deswegen ist der Ruhetag in der Schöpfungsordnung schon drin. Weil der Mensch nicht für die Arbeit allein erschaffen ist, sondern für mehr. Und wenn der Mensch am 7. Tag rumhockt und sich überlegt, was mache ich heute? Warum mache ich das überhaupt? Ich könnte doch jetzt was Sinnvolles tun. Dann kommt er zum Nachdenken, Moment, ich mache diesen Ruhetag, weil Gott mich erschaffen hat. Und Gott hat mich gar nicht nur zum Arbeiten erschaffen, sonst hätte er mir den Ruhetag nicht gegeben. Indem der Mensch aufhört, was zu tun, fängt er an nachzudenken, was eigentlich seine Berufung, was eigentlich sein Platz in der Ordnung Gottes ist. Du hast das gleiche Prinzip in der Bibel immer wieder. Ein Beispiel möchte ich nur bringen. Jesus zieht sich ständig immer wieder zurück. Du kannst mal, gerade mal Lukas Evangelium, nur mal unter diesem Gesichtspunkt durchlesen. Ständig, wenn irgendwann richtig was los war, wenn richtig viele Wunder passiert sind, wenn richtig viele Menschen Jesus nachgefolgt sind, er zog sich zurück, um an einen einsamen Ort zu beten. Immer wieder. Oder er verbrachte die Nacht im Gebet. Er ging mit ihnen an einen einsamen Ort. Und er sagte zu ihnen, kommt, ruht ein wenig aus. Bei Jesus immer wieder. Es gibt so viele Menschen, die sich im Dienst am Reich Gottes aufarbeiten. Und nochmal, was ist der Unterschied zwischen Faulheit und einer sinnvollen Auszeit? Faul ist jemand, der einfach insgesamt Arbeit ablehnt, einfach nichts macht. Sich eine Auszeit zu nehmen, ist was Strategisches. Sich eine Auszeit zu nehmen wie den Schabbat oder wie diese Gebetszeiten von Jesus, ist was Strategisches. Und zu welchem Zweck? Um rauszufinden, was deine 20% sind. Um rauszukommen aus deiner Betriebsamkeit, wo du einfach irgendwas machst, weil es sich gut anfühlt, und zu fragen, was ist meine wirkliche Berufung? Was ist das, was Gott von mir jetzt wirklich will? Weißt du, Jesus will nicht, dass du dich aufarbeitest. Jesus sagt, mein Joch ist leicht. Matthäus 11, 28, kommt zu mir, die ihr müde und beladen seid. Mein Joch ist leicht. Das heißt nicht, dass du dich nie anstrengen musst. Aber weißt du, wenn du das eine rausfindest, was wirklich notwendig ist, dann kannst du entspannt leben. Zu mir hat Gott mal in der Gebetszeit wirklich deutlich gesprochen oder mir deutlich diesen Eindruck gegeben. Er hat so gesagt, Johannes, mein Wille für dich überfordert dich nie. Und es war ergänzt durch eine zweite Einsicht, so von meiner Seite her, das, was Gott heute von mir will, kann ich immer im Frieden und ohne Stress schaffen. Ich kann nicht alles in Frieden und ohne Stress schaffen. Aber das, was Gott von mir heute will, kann ich im Frieden und ohne Stress schaffen. Im Frieden bedeutet, ohne dass ich meine Beziehung zu Gott verliere, ohne dass ich den Frieden in meiner Familie verliere, zu meiner Frau. In Frieden und ohne Stress kann ich das tun, was Gott von mir heute will. Und morgen kann ich das tun, was Gott von mir heute will. Und wenn ich merke, dass ich den Frieden verliere, wenn ich anfange, mich zu stressen, wenn ich am Rad drehe, dann merke ich, dass ich nicht mehr hundertprozentig im Willen Gottes bin. Deswegen, es gibt ein paar Dinge, an denen du erkennst, dass du in so einem Hamsterrad drin bist. An denen du erkennst, dass du mit einer stumpfen Säge sägst. Und das ist zum Beispiel, wenn du dich chronisch erschöpft fühlst. Das Wort Gottes sagt, Psalm 1, ein Mensch, der auf den Wegen Gottes geht und sich freut an der Weisung Gottes, freut am Wort Gottes, ist wie ein Baum, der an Wasser gepflanzt ist. Wenn du dich nicht so fühlst wie ein Baum am Wasser, sondern eher wie ein Dorngestrüpp in der Wüste, kann das einer der Gründe sein. Leute, du fühlst dich nicht deswegen erschöpft, weil du zu viel arbeitest, sondern du fühlst dich vielleicht erschöpft, weil du das Falsche arbeitest. Das kann man nicht auf alles verallgemeinern, aber es geht nicht unbedingt darum, dass du weniger machst. Eine Arbeit, die, anderes Beispiel, wenn der Wagen in die falsche Richtung geschoben wird, genügt es nicht, dass du den Wagen langsamer schiebst. Du musst aufhören, überlegen und ihn dann in eine neue Richtung schieben. Das ist der einzig wahre Weg. Und es gibt eine tiefe Erschöpfung, die in dir kommt, vielleicht weil du insgesamt am falschen Platz stehst. Und dann machst du eine Kur, machst du einen Urlaub und dann fühlst du dich noch immer erschöpft. Weil es tief in dir eine Stimme gibt, die sagt, ich bin für mehr erschaffen, ich bin für was anderes erschaffen. Sei sehr hellhörig, wenn du so dauerhafte Erschöpfung hast. Zweites Kennzeichen, ich bringe 4 Kennzeichen, woran du erkennen kannst, dass du in so einem Hamsterrad bist. Wenn du merkst, dass du Gottes Stimme nicht mehr klar hörst. Gott hat dich erschaffen, dass du seine Stimme hören kannst. Damit meine ich nicht, dass du nachts aufwachst und ein Engel zu dir spricht, sondern damit meine ich, dass du über längere Zeit hinweg dauerhaftes Gefühl hast und das tiefe Bewusstsein hast, dass du im Willen Gottes bist. Dass es nicht so ein Riesenfragezeichen ist, ich weiß überhaupt nicht mehr, was Gott für mein Leben will. Das ist nicht deine Berufung, so zu leben. Okay? Und wenn du dieses Gefühl hast, dann kann es sein, dass es einfach daran liegt, dass du so in deinem Hamsterrad drin bist, dass du schon lang vergessen hast, dass du nicht mehr hörst, was Gott von dir möchte. Das ist nicht dein Erbe. Das Hamsterrad ist nicht dein Erbe. Du 100% weißt, dass das, was du jetzt gerade tust, das Richtige ist. Das heißt, du hast irgendwann mal einen Weg eingeschlagen und den ziehst du halt jetzt irgendwann durch. Den ziehst du einfach irgendwie durch. Schau mal, ich meine damit nicht, wenn du alles morgens aufwachst und dir überlegst, oh je, habe ich vielleicht die falsche Frau geheiratet, und auf einmal springen dich Zweifel an. Es gibt auch manche Leute, die man einfach ermutigen muss, hey, du hast eine Lebensentscheidung getroffen, jetzt steh auch dazu. Nur das Problem ist, dass wir oft Lebensentscheidungen treffen, ohne uns die Zeit zu nehmen, mit Gott wirklich durch einen soliden Entscheidungsprozess zu gehen. Und dann schleicht sich oft langjährig das Gefühl ein, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das ganze Ding überhaupt richtig ist. Nun, an der Stelle heißt es nicht, jetzt kündige deinen Job oder geh von der Schule oder mach irgendwie sowas, sondern wofür ich gleich werben will, ist, komm an einen Punkt, wo Gott neu zu dir sprechen kann, was dein Platz ist. Ein 4. Kennzeichen dafür, dass du im Hamsterrad bist oder mit einer stumpfen Säge sägst oder den Wagen in eine falsche Richtung schiebst, ist einfach eine schleichende Unzufriedenheit, die du hast. Nichts mehr befriedigt dich richtig. Nun, das kann sein, dass Gott dich ruft, einfach zufriedener zu sein. Hey, stell dich nicht so an. Aber eine schleichende Unzufriedenheit in deinem Herzen ist sehr, sehr oft ein Signal, das Gott dir schenkt, dass irgendwas nicht stimmt. Das kann eine schleichende Unzufriedenheit mit der Beziehung sein, in der du lebst, mit dem Job, in dem du bist, mit der christlichen Gruppe, mit der du gerade unterwegs bist. Es kann einfach sein, dass Gott dich in was Neues ruft. Wenn du diese 4 Symptome hast, so eine Erschöpfung, ja, so Gottes Stimme nicht mehr hören zu können, eine Unsicherheit, ob du überhaupt noch am richtigen Fleck bist, und eine schleichende Unzufriedenheit, und all das über längere Zeit hinweg bleibt, ich spreche jetzt nicht von Stunden, sondern ich spreche von Monaten, dann musst du einen Cut machen. Dann musst du an einen Punkt kommen und sagen, ich höre auf zu sägen. Und das tut erstmal weh. Denn es fühlt sich so gut an, irgendwas zu tun. Ich mache euch ein Beispiel. Als früher es große Segelschiffe gab, ja, du von Deutschland, also ja, von Europa nach Amerika mit einem Segelschiff segeln musstest, das ist schon richtig lang her, da warst du abhängig von Wind, okay? Das heißt, wenn kein Wind war, konnte das Schiff nicht weiterfahren. Und weißt du, was ein guter Matrose und ein guter Kapitän dann gemacht hat? Genau, gar nichts. Du kannst nämlich nichts machen. Nur, das Blöde ist, Menschen behagt es überhaupt nicht, gar nichts zu tun. Und deswegen haben die Kapitäne angefangen, den Matrosen zu befehlen zu rudern. Nur das Rudern, das bringt überhaupt nichts, weil so weit wie die in einer Stunde rudern, kannst du wenn der Wind gescheit bläst, kannst du in ein paar Minuten fahren, wenn die Segel gehisst sind. Aber die Matrosen sind unzufrieden geworden und haben die Kapitäne gesagt, so, jetzt rudert mal. Du, das ist kein Problem, wenn die das mal nur kurz gemacht haben. Ja, wenn die mal einen Tag lang gerudert haben, aber es wäre ein massives Problem, wenn die ganze Zeit gerudert hätten, weil dann wären die am Schluss vor Erschöpfung gestorben und wären überhaupt nicht wesentlich weitergekommen. Aber aufzuhören zu rudern und zu sagen, hey, das Rudern hat überhaupt keinen Sinn, wir müssen auf den Wind warten, das fühlt sich so unanständig an. Das fühlt sich so faul an. Und ich will dich jetzt mit ein paar Vorschlägen konfrontieren, was, wo alles in dir erstmal sagen wird, vielleicht, erstmal sagen wird, oh je, aber dann bin ich ja gar nicht mehr produktiv. Wir haben so einen Drang in uns drin, wir Menschen haben so einen Drang in uns, durch unsere Arbeit zu zeigen, dass wir wertvoll sind. Durch unsere Arbeit zu bestätigen, dass wir einen Wert haben. Hallo, und das muss nicht nur deine Arbeit um Geld sein. Das kann auch deine schulische Leistung sein, das kann aber auch deine Arbeit sein, die du in eine Beziehung investierst. Vielleicht gibt es jemanden in deinem Freundeskreis, dem geht so schlecht und du definierst deinen Wert dadurch, dass du doch für den da sein musst. Und du musst dich doch aufopfern für den. Und eigentlich fühlst du dich erschöpft, hörst Gottes Stimme nicht mehr, hast gar nicht mehr hundertprozentig das Gefühl, eigentlich das Richtige zu tun und hast eine schleichende Unzufriedenheit. Aber irgendwie ist das Arbeiten ja doch wichtig und irgendwie musst du ja doch und hin und her und du bleibst weiter in dem Hamsterrad. Und Freund, das ist gefährlich. Brich da aus. Aber nochmal, es erfordert einen Schnitt, der auch wehtut. Ich spreche oft mit jungen Leuten, die, ich bringe einfach zwei Beispiele jetzt von jungen Leuten, weil ich immer wieder schockiert bin, wie sehr junge Leute schon mit so einem kaputten Gedankengut von beschäftigt sein, von Betriebsamkeit infiziert sind. Wenn du das mit 50 bist, dann kann ich es verstehen. Es ist nicht gut, wenn du es bist, aber ich kann es verstehen. Aber wenn es Jugendliche sind, ist es besonders schlimm. Und ich rate oft Jugendlichen, mal eine Jüngerschaftsschule zu machen, zum Beispiel. Also nach der Ausbildung, nach dem Realschulabschluss, nach dem Abitur, nach dem Studium, nach wie auch immer, oder wenn sie gerade auf Jobsuche sind, wenn sie einfach mal Zeit haben, eine Zeit sich zu nehmen, wo sie nur Gott suchen. Gott ein Ja zu schenken. Das Erstaunliche ist, was da auf einmal für Ängste wach werden. Für Ängste wach werden wie, dann verschenke ich ja ein Jahr für meine Ausbildung. Da kommen schnell so Sachen, ja, jetzt im Wintersemester konnte ich zum Studieren anfangen und wenn ich das jetzt mache, dann kann ich erst nächstes Jahr anfangen und dann verschenke ich ein ganzes Jahr. Was für eine komische Denke. Ich verschenke ein Jahr. Du singst, ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin und mein ganzes Leben gebe ich dir und mein Herz, meinen Leib gebe ich dir, aber ein Jahr herzuschenken, das tut so weh. Ein Jahr herzuschenken und das ist auch so teuer. Eine Jüngerschaftsschule kostet 5.000 Euro, ja schon, und ein Auto kostet 25.000 Euro. Aber es fühlt sich so normal an, ein Auto für 25.000 Euro zu kaufen, aber es fühlt sich so komisch an, 5.000 Euro zu investieren in meine Beziehung zu Gott, eine Jüngerschaftsschule zu machen, ich kann doch nicht ein Jahr verschenken, da verliere ich doch was von meiner Ausbildung. Richtig, du verlierst ein Jahr von deiner Ausbildung. Oder noch genauer gesagt, du kannst deine Ausbildung erst ein Jahr später anfangen, du verlierst ein Jahr Kohle verdienen, aber das wirst du noch lang genug tun. Wenn Gott dich ruft, sowas zu tun, dann schau nicht zurück. Leute, wir haben das Evangelium so kleingeschnitten, so zahm gemacht. Das Evangelium ist sowas, was du in deinem inneren Herzen für dich selber machst, aber dann will Gott von dir, dass du schnellstmöglichst deine Ausbildung fertig machst, schnellstmöglich Geld verdienst, dir ein Auto kaufst, ein Haus baust und deiner Familie noch mehr Geld reinscheffelst, dass deine Kinder noch mehr in Luxus leben können, als du es jetzt tust. Und du arbeitest noch mehr, weil alle deine Kinder einen neuen iPod brauchen. Hey, lass uns mal nicht vergessen, wie radikal das Evangelium Menschen rausgerufen hat. Ist dir mal aufgefallen, dass Jesus an keiner Stelle im Neuen Testament, im Evangelium, zu jemandem hingeht und zu ihm sagt, hey, wenn du an mich glaubst, dann mach genau das weiter, was du auch jetzt getan hast. Du musst gar nichts verändern, du kannst dein ganzes Lebensumfeld, da muss sich nichts ändern. Jesus hat Menschen immer rausgerufen. Und es waren teilweise ganz schön heftige Sachen. So Sachen wie, lass die Toten ihre Toten begraben. Der eine sagt, er will sich noch von seinen Eltern verabschieden. Jesus sagt, nein, 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 no way, du kommst gleich mit hier, verkündige das Reich Gottes. Wie extrem. Jesus will damit nicht sagen, dass wir nicht unsere Eltern wertschätzen sollen, überhaupt nicht. Er will damit sagen, dass nichts in deinem Leben von so großer Dringlichkeit ist, wie seinem Ruf zu folgen. Nichts ist so wichtig. Du verschenkst kein Ja, wenn du Jesus nachfolgst. Du verschenkst kein Ja, wenn du ein Ja investierst, um in die Mission zu gehen. Du verschenkst kein Ja und du verschenkst kein Geld, wenn du für sowas was investierst, sondern du verschenkst ein Ja, wenn du von einem Hamsterrad ins nächste springst, ohne dir die Zeit und die Freiheit zu nehmen, Gott wirklich klar zu fragen. Jetzt sagst du, ich habe Gott klar gefragt in meiner stillen Zeit, hey, eine stille Zeit einmal im Tag ist was Gigantisches und Wunderbares. Und die ist genug Freiraum, um Gott reden zu hören für den nächsten Tag. Aber wenn es um Lebensentscheidungen geht, wenn es um die Frage geht, ist das der richtige Partner, soll ich den heiraten, soll ich einen Beruf wechseln, sollen wir umziehen in eine andere Stadt, welche Ausbildung soll ich ergreifen? Hey, da geht's um Lebensentscheidungen, die du nicht nebenher aus dem FF treffen kannst. Nimm dir Zeit für sowas, mach einen Cut. Noch eine andere Anekdote, ich habe vor ein paar Jahren mitgeholfen, eine Leiterschaftsschulung zu machen, wo wir junge Leute ein Jahr lang trainiert haben für den Dienst im Reich Gottes. Ja, und es war erstaunlich, wie viele Leute gesagt haben, sie können das nicht mitmachen, weil sie in ihrer eigenen Jugendarbeit schon so aktiv sind. Und einer hat einen tollen Satz geprägt. Ich glaube, es ist nicht gut, wenn ich mir jetzt noch so einen Klotz von einem Jahr Theorie ans Bein binde, sondern ich will lieber gleich weitermachen mit dem, was ich jetzt mache. Schau mal, ich will damit nicht sagen, dass unsere Schulung so wahnsinnig toll war, sondern ich will damit sagen, was für eine komische Denke. Eine komische Denke, ich mache lieber mittelmäßig das ein bisschen irgendwie weiter, was ich gerade mache. Ich säge mit stumpfer Säge, als dass ich mir einen Klotz Theorie ans Bein binde. Hey, es ging da nicht darum, einen Klotz Theorie ans Bein zu binden, sondern es ging darum, einen Freiraum zu erschaffen, wo Leute Gott begegnen können und wo sie ausgerüstet werden, das, was sie vorher schon getan haben, viel effektiver zu tun. Aber wir haben oft so dieses Ding, hey, irgendwie wurschtel ich mich schon durch und jetzt darf irgend so ein Seminar zu fahren oder am Ende noch ein Buch zu lesen oder am Ende noch eine Jüngerschaftsschule zu machen. Das fühlt sich so anstrengend an. Da wurschtel ich lieber mehr schlecht als recht irgendwie weiter. Dann sind wenigstens meine Eltern mit mir zufrieden. Dann gebe ich wenigstens nicht viel Geld aus, weil es fühlt sich so anständig an, Geld zu sparen, um sich nachher ein tolles Auto zu kaufen. Es fühlt sich so unanständig an, zu sagen, dass ich jetzt nicht arbeite. Es fühlt sich so unanständig an, wenn ich sage, ich gebe ein paar tausend Euro dafür her, deine Jüngerschaftsschule machen zu können. Aber jetzt sagst du, ich bin 98, ich werde keine Jüngerschaftsschule mehr machen. Ich will euch drei Möglichkeiten aufzeigen, wie du so einen Cut machen kannst, wie du eine Auszeit nehmen kannst, egal in welcher Lebenslage du stehst. Die erste Sache, die sage ich nur in Klammern, das ist keines der Vorschläge, weil auf das will ich heute eigentlich nicht raus, aber schon deine tägliche Gebetszeit ist ein bisschen ein Ausbrechen aus deinem Hamsterrad. Das ist schon was Wichtiges. Klammer zu, denn ich will jetzt eigentlich mehr auf längere Zeiten raus. Erster Punkt, Dream Day. In der Wirtschaft erkennt man mehr und mehr, wie wertvoll es ist, wenn beschäftige, getriebsame Manager sich einmal im Quartal oder so oder zweimal im Jahr, also entweder einmal im Quartal oder viermal im Jahr, das war ein Witz. Nee, wenn du halt in regelmäßigen Abständen dir einen Tag nimmst oder auch ein Leitungsteam sich einen Tag nimmt, wo es nur mal drüber nachdenkt, wo stehen wir gerade? Das kann entweder für dich persönlich sein oder auch für die Gruppe, in der du bist. Gerade letzte Woche war eine Gruppe von Leuten bei uns hier im Gebetshaus Augsburg, die machen einen charismatischen Gottesdienst in einer großen Stadt und die haben sich nur einen Tag Zeit genommen, um drüber zu sprechen, aber auch um zu beten, um Gott zu fragen, Herr, wie sieht eigentlich deine weitere Vision aus für unsere Gruppe? Ne? Und dann nicht nur ein bisschen Kaffee trinken, Lobpreislieder singen und schweigen, sondern haben wirklich durchgesprochen, was läuft gut, was läuft schlecht. Das kann aber auch für dich persönlich, auch hier wieder, wenn du Symptome wie die ich vorher genannt habe, an deiner Gruppe bemerkst, an deinem Gebetskreis oder an deinem Gemeinderat oder wo auch immer du bist, also, dass sich alle erschöpft fühlen, dass ihr Gottes Stimme nicht mehr klar hört, dass ihr nicht mehr eine hundertprozentige Gewissheit habt, dass ihr das Richtige macht und wenn eigentlich so eine schleichende Unzufriedenheit gibt, dann mach einen Cut, dann mach einen Schnitt. Okay. In deinem persönlichen Leben kann ein Dream Day ganz entspannt aussehen. Zum Beispiel kannst du dir einfach einen Tag nehmen, wo du in irgendein Kloster fährst oder in die freie Natur oder am Berg wandern gehst und in irgendeine Berghütte gehst oder vielleicht hast du einen Tag, wo deine Kinder und dein Mann außer Haus sind und du sagst heute von 9 bis 17 Uhr habe ich ein Date mit mir selbst und mit Gott. Du sperrst die Tür zu, schaltest das Telefon aus, und hängst ein Schild vor die Tür, bitte nicht stören. Mama hat heute Dream Day. Das ist die zweitbeste Möglichkeit. Die beste Möglichkeit ist, wenn du wirklich woanders hinfährst. Aber wenn das nicht geht, verzieh dich bei euch daheim auf dem Speicher, heiz da mal richtig gut ein, nimm dir ein bisschen Wasser mit und dann mach einen Fasten- und Schweigentag bei Gott. Sowas kannst du auch machen. Aber bei mir zum Beispiel sind solche Tage oft auch im Urlaub. Ich nehme mir während des Urlaubs 2 Tage, wo ich zu meiner Familie sage, bitte schont mich heute ein bisschen. Ich brauche heute echt Zeit für mich allein. Und ich lege mich stundenlang irgendwo an den Strand und ich habe so ein Buch, mit dem ich das durcharbeite. Das kann ich euch gleich als Buchtipp auch geben. Und ich schreibe mir Sachen auf und ich bete und ich nehme mir nur Zeit, auf mein Leben zu blicken. Dream Day nennt man sowas. Und ein Buch, das dich super anleitet, sowas zu tun, heißt Dem Leben Richtung geben. Es ist von Knoblauch, Mockler und Hüger im Campus Verlag erschienen. Dem Leben Richtung geben. Kostet 16 €. Und es führt dich durch einen Prozess, so einen Reflexionstag zu machen. Kann eine wahnsinnig große Hilfe für dich einfach sein, 2-mal im Jahr neu Gott zu suchen, ihn zu fragen, was ist dein Plan für mich? 2. Möglichkeit sind sowas wie Schweigeexerzitien. Oder überhaupt Exerzitien. Aber damit meine ich nicht so ein Ding, wo du von vorn bis hinten mit Heilungsgebet und mit 1000 Vorträgen vollgekleistet wirst. Das sind keine Exerzitien. Exerzitien haben was mit Schweigen zu tun. Haben was mit Einkehr zu tun, mit Zeit für dich allein. Auch da nimm dir Zeit für sowas. 1,5 Tage sind keine Exerzitien. Der heilige Ignatius von Loyola, ja, der hat eigentlich Exerzitien erfunden und der berechnet 40 Tage für Exerzitien, wo es um Lebensentscheidungen geht. Also nicht das, was du das jedes Jahr machst, sondern wenn es um richtige Entscheidungsfindung geht, 40-tägige Schweigeexerzitien. Das ist mal richtig dick. Aber es ist auch schon sehr, sehr viel wert, wenn du sagst 5 Tage. Du gehst in ein Kloster, du gehst zu einer neuen geistigen Gemeinschaft oder sowas und nimmst dir einfach Tage, wo du nur Gott suchst. 3. Möglichkeit, und auf die will ich jetzt echt auch noch ein bisschen rumreiten, für alle Leute von euch, die noch nicht ganz so alt sind oder wenn du Kinder hast oder Jugendliche kennst, Jüngerschaftsschulen sind eine unglaublich wertvolle Investition in die Zukunft, sind ein unglaublich wertvolles Mittel, dein Leben in die richtige Bahn zu lenken. Dein Wagen, bevor er anfängt, richtig schnell zu rollen, in die richtige Richtung zu lenken. Weißt du, wenn du mit 220 auf der Autobahn fährst, es ist viel, viel schwerer zu lenken, als wenn du in eine Parklücke reinlenkst. Okay? Je schneller du fährst, desto schwieriger wird es zu lenken. Und das Tolle an der Jüngerschaftsschule ist, dass du das machst mit 18, 19, 20, 21, 22, 23 oder irgendwann in deinen 20ern. Aber in irgendeiner Phase deines Lebens, wo ein Stillstand da ist. Also du bist aus der Betriebsamkeit der Schule raus und jetzt ist die Frage, in welche Richtung lenke ich meinen Wagen? Jetzt sagst du, ich kann doch das auch immer noch machen nach meiner Ausbildung oder nach meinem Studium. Jetzt fange ich erstmal mit dem Studium an. Das kannst du schon, aber die Wahrscheinlichkeit wird immer geringer, dass du es nochmal machst. Dann hast du irgendwann eine feste Beziehung, dann willst du nicht noch ein halbes Jahr weg von deiner Freundin und diese ganzen Sachen. Mach es so bald wie möglich. Investier diese Zeit. Für mich persönlich hat es so ausgesehen, dass ich eine Zeit lang in einem Kloster mitgelebt habe. Das war ein Volontariat in Israel. Es war eine strategische Zeit, eine wichtige Zeit für mein Leben. Ich wünschte, ich hätte es mir noch länger ermöglicht. Aber es gibt Jüngerschaftsschulen, die gehen 3 Monate, 4 Monate, 5 Monate, 6 Monate, 7 Monate oder ein ganzes Jahr. Aber wir sprechen nicht von Tagen oder Wochen. Wir sprechen von so einer Zeit. Und ich rate dir, mach das so bald wie möglich. Warte nicht auf morgen. Du kannst morgen tot sein oder du kannst morgen so sehr in einer Beschäftigkeit und Betriebsamkeit drin sein, dass du nicht mehr rauskommst. Warte nicht auf morgen oder übermorgen. Mach das. Es gibt unglaublich viele gute Angebote von Jüngerschaftsschulen. Ich nenne nur ein paar. Ich denke an Kerygma-Teams, an Jugend mit einer Mission. Ich denke an ICPE. Gibt's auch in Deutschland, in Allerheiligen. Ich denke an die Gemeinschaft der Seligpreisungen. Ich denke an die Gemeinschaft Emmanuel. Es gibt viele Gruppen, die sowas anbieten. Eine der vielen Gruppen, die das auch anbietet, ist meine eigene Gruppe, zu der ich selber gehöre. Das ist das Gebetshaus in Augsburg. Wie es bei uns sieht, ich kann beispielshalber einfach mal beschreiben, wie sowas bei uns aussieht. Wir haben 3 Monate nächsten Sommer, Sommer 2008, beginnt Ende Juni, 1. Juli, so in diesem Zeitraum, geht 3 Monate lang und wir wollen einen Freiraum eröffnen für Menschen, Gottes Stimme zu hören. Also es geht nicht darum, Leute mit Theorie voll zu babbeln, sondern es geht darum, mal aus dieser Betriebsamkeit rauszukommen, um verfügbar zu werden für den Ruf Gottes. Weil weißt du, wenn du den, ich habe vorher nur das Negativbild gezeichnet, was machst du, wenn du ausgebrannt bist? Das Tolle ist, wenn du einen klaren Ruf Gottes hast, dann wirst du laufen, dann wirst du fliegen wie ein Adler. Wie in Jesaja 40, 33, glaube ich, steht's. Sie werden laufen wie junge Männer, die nicht matt werden. Sie werden fliegen wie, sie bekommen Flügel wie Adler. Wenn du eine Vision von Gott für dein Leben hast, dann wirst du so ein Mensch, der am Wasser gepflanzt ist, wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Und wir nehmen diese 3 Monate, um Menschen in eine tiefe Gottesbeziehung zu führen. Es wird viele Stunden, viele Zeit am Tag geben, einfach wo man im Gebetshaus sein wird, also wo wir Lobpreis machen werden, Bibelmeditation machen werden, Gott einfach im Gebet suchen. Und daneben wird es auch Lernen geben, immer nachmittags, von einer Reihe von richtig tollen Referenten zu unterschiedlichen Themen. Und es wird auch viel Zeit für Gemeinschaft und Freizeit geben. Aber solche 3 Monate können einen Unterschied machen. Ja? Und ich will dich ermutigen, informier dich, wo es sowas gibt. Wenn du dich für unsere eigene Jüngerschaftsschule interessierst, die heißt E1, für Epheser 1,17, da heißt es, Gott, der Herr, gebe euch einen Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Also wenn du dich dafür interessierst, kannst du auf unsere Homepage gehen, www.gebetshaus.org. Das ganze Ding, jede Jüngerschaftsschule kostet Geld. Na, das ist ganz klar. Unsere kostet 1.500 €. Die ist so günstig, weil sie so kurz ist. Andere kosten mehr und sind länger. Aber Leute, alles kostet Geld und alles kostet Zeit. Die Frage ist, was ist dir was wert? Und wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Das heißt, wofür du bereit bist, Kohle und Zeit zu investieren, Geld und Zeit sind die wichtigsten Ressourcen, die wir haben, da wird auch dein Herz hingehen, da wird dein Herz sich auch festigen. Und ich ermutige dich, egal wie auch immer, wie das in deinem Leben aussieht, mach einen Schnitt, wenn du merkst, es ist an der Zeit. Du kannst auch zu uns hier nach Augsburg kommen, Gebetshaus, wir haben wunderbare Gästezimmer, wir haben Zeit, wo du einfach, wir haben Raum, wo du einfach dir Zeit nehmen kannst mit Gott, neu seine Stimme suchen kannst. Das kannst du aber auch in jedem guten Kloster machen. Du musst es nur machen. Wann immer du merkst, dass du erschöpft bist, dass du Gottes Stimme nicht mehr klar hörst, dass du dir nicht hundertprozentig sicher bist, noch auf seinem Weg zu sein, und wenn du eine schleichende Unzufriedenheit hast, dann mach einen Cut. Oft ist es das Produktivste, was du tun kannst, nichts zu tun. Denn es ist nicht wert und erstrebenswert und genial, wahnsinnig viel zu arbeiten, wenn 80% davon das Falsche ist, sondern es ist erstrebenswert, die 20% zu tun, die wirklich wichtig sind. Und dann kannst du den Rest richtig entspannt angehen und genießen. Mach's gut. Ciao.